Meine Lieben, damit, weil es halt ein schwerer Podcast ist, eine amüsante Geschichte vielleicht am Anfang. Ich habe heute im YouTube was Geniales gesehen, und zwar, da ist so ein junger Mann auf so einem Hightech-Paddle-Ding, wo, so weiß ich, wie das gelumpert hast. Auf jeden Fall warst du eh so paddeln einfach. Und der hatte eine Kamera am Kopf montiert, und dadurch hat er gefilmt, dass ein Orca, sprich ein Killerwal, sehr viel Interesse an seinem kleinen Paddelding, der hier hatte. Und der ist nicht nur daneben hergeschwommen und drunter geschwommen, sondern der hat dann richtig so die Nosen ausgesteckt und die Nosen teilweise so, also wirklich draufgelegt haben wir das auf dieses Paddelding nicht, weil sonst wäre das sofort gekentert, vermute ich, bei dem Gewicht von dem Tier. Und hat so richtig aufgeschaut so. Und ist er weggeschwommen. Es hat so ein bisschen ausgeschaut, wie wir ausschauen, wenn wir zu einem Buffet-Essen eingeladen sind und so schauen, so, na, was gibt's denn da? Nebenbei bemerkt, essen Orcas keine Menschen, wir schmecken anscheinend schlecht für sie. Also Robben gerne, also die Orcas halt. Und aber Menschen haben, es gibt keinen einzigen berichteten Angriff von Killerwalen auf Menschen. Aber vielleicht hat der einfach so nachgeschaut, ob da vielleicht ein Robben drauf ist, und hat gesehen, ein Mensch war grausig und ist weitergeschwommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der junge Mann, der das da gefilmt hat, wirklich noch einmal in seinem Leben da mit diesem Paddelding aufs Meer hinausfahrt. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Hans Spiegel, evangelischen Mistelbach in Niederösterreich. Gut, was habe ich heute so getrieben, kleiner Tätigkeitsbericht? Naja, ich bin wieder mal 150 Kilometer mit dem Auto umgefahren, Schulen abgefahren, weil nächste Woche beginnt ja die Schule, und das heißt, ich gehe allen Direktoren und Administratoren irrsinnig auf die Nerven mit dem lauten Ruf, hey, mich gibt's auch noch. Ich schwank da irrsinnig hin und her, wenn ich euch das sagen darf, zwischen, also das ist einfach wirklich eine Frechheit nur noch, dass ich pausenlos nachrennen muss. Teilweise müssen ja meine Schüler zu den Direktoren gehen und sagen, wir wollen aber einen Religionsunterricht haben, weil man natürlich bei 1% auf uns vergisst. Also die haben wirklich andere Sorgen. Die große Pensionierungswelle in den höheren Schulen bahnt sich immer mehr an. Es gibt ganz viele Schulen, die wirklich schon Probleme haben, genug Lehrer zu haben. Es gibt also das Katastrophenfach Mathematik, wo es wirklich also ganz großen Personalmangel gibt und so weiter und so fort. Und ich laufe da halt so winkend herum und versuche, Menschen für mich einzunehmen, auf dass sie vielleicht doch uns einplanen. Für mich jetzt hier in dieser Situation wäre die Abschaffung des Religionsunterrichtes keine Problematik, weil dann kommen die Leute halt am Wochenende zu mir und Ruhe ist, und man muss nicht pausenlos verzweifelt versuchen, zu einer Religionsstunde zu kommen. Sage ich nur, ganz viele Schüler gehen irrsinnig gern. Also ich zerreiße mich für sie und sie zerreißen sich für mich. Ich möchte sagen, es sind wirklich extrem positive Erlebnisse. Auf dieser großen Schultour bin ich dann auch noch in ein Geschäft gelandet, wo ich jemanden kenne, also wir sind nicht befreundet, aber wir kennen uns gut und sind also uns einander sehr gewogen. Und der hat ein blödes Erlebnis gehabt, und da war es eine sehr spannende Sache. Da habe ich dann einfach nur zugehört und einfach auch meinen Erschrecken über den Unfall, der Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist, ausgedrückt und dann umarmt und bin wieder gegangen. Das ist so eine dieser schönen Ebenen des Pfarrerseins, wenn du genug Erfahrung hast und dann einfach einschätzen kannst, was ist. Und wie kann man anderen Menschen einfach gut tun, und weißt aber auch, er erzählt dir das jetzt einfach, weil du der Pfarrer bist. Also das ist dieser große Vertrauensvorschuss, und die Geschichte war ja wirklich ein Irrsinn, und sie ist gut ausgegangen, ja, aber das ist ein Millimeter daneben und der wäre nicht mehr dort gestanden. Und das weißt du dann, also das ist einfach jemand, der deinem Beruf vertraut, nicht dir als Person, sondern deinem Beruf, und dir etwas erzählt und erzählen muss und diesen Druck rauslässt. Und man ist einfach da, und in dem Moment geht es dem besser, an selber geht es besser, wenn man sich freut, vertrauen und so weiter und so fort. Und dann bin ich wieder gegangen und zur nächsten Schule weitergefahren. Und das ist eine Sache, die wir alle machen können, wo ich halt diesen tollen Vorteil habe, und ich liebe das wirklich, wie viele Menschen einfach vertrauensvoll auf einen Fahrer zugehen. Und wenn du dich nicht aufhörst, der absolute Volltrottel, dann erhältst du dir auch diesen großen Vertrauensvorschuss. Also das ist wirklich ein cooler Job. Ein ganz anderer Job ist, deswegen heißt der Podcast so, die großen Lebensbrüche verlangen ständige Begleitung. Jeder von uns ist in Gefahr, einen ganz großen Lebensbruch zu erleben. Wenn Sie die Sandler, Bettler, Unterstandslose, Heimatlose, ich weiß nicht, wie das überall im deutschen Sprachraum heißt, ja, also die Leute, die kein Zuhause haben, sondern irgendwo im Park schlafen im Sommer und im Winter über Heizabluft, Schächte, damit sie nicht erfrieren, oder am Bahnhof oder wo es auch immer. Diese ganzen armen Leute haben alle einen Bruch hinter sich und einen Bruch, der nicht aufgefangen wurde. Also das ist jetzt einmal so dieser Zugang, die haben schon alle gesehen, ja. Und da ist was passiert und da ist was ganz was Schweres passiert, etwas, was für diesen Menschen zu schwer war. Bei den Männern, es sind ja die große Anzahl der Unterstandslosen, sind heimatlosen Menschen, sind ja Männer, ist es de facto immer eine Scheidung. Also es hat eine Scheidung gegeben, Frau und Kinder haben die Wohnung behalten, der Mann musste ausziehen und hat sich danach nicht mehr erfangen. Es ist so eine Sache, also bitte, das sage ich noch einmal, ich habe einen ganzen zweiten Stock da oben mir, der völlig leer steht. Wenn Menschen in solche Situationen kommen, sie können da 2 Monate leben. 2 Monate reichen völlig. Ja, das reicht total. Das ist dann so die Hand, die man drunter schiebt und sagt so, und Notier verfolgst jetzt nicht. Dann kommt dazu ein absolutes Alkoholverbot im Pfarrhaus, sage ich ganz klar, auch absolutes Drogenverbot. Das Einzige, was dürfen, ist Rauchen oder Dampfen, aber Alk gibt's keinen und Kokain gibt's keins und Hasch gibt's keins. Weil das nämlich die katastrophale Wirkung hat, genau in diesen Bruchsituationen des Lebens drinnen, da verlieren sie die Leute drin, was völlig logisch ist. Ja? Das ist dann einfach so eine Verführung, nur mehr mit dem rumzutun. Ist klar. Ja? Und es reichen dann wirklich 2 Monate irgendwo aufgenommen sein, dass sich jemand was Neues findet. Das reicht. Vielleicht sind es 3 Monate maximal. Aber normalerweise ist dieser Bruch dann schon abgefangen. Was anderes ist es natürlich zum Beispiel bei Erkrankungen. Und das ist ganz hart. Leider kenne ich das. Ich kenne das sehr oft. Und in Bischofshofen, wo ich sehr lange war und sehr, sehr guten Einblick natürlich dann schon hatte, da hatten wir auch 2 Personen, die in Geisteskrankheiten hineingesunken sind. Die waren aber vorher wer, okay, und waren sehr bekannt, weil das waren einmal sehr erfolgreiche Menschen sogar. Und da hat diese ganze Dorfgemeinschaft, so wie sie existiert, zumindest die Älteren, sich um die gekümmert. Die haben auf der Straße mit ihnen zum Plaudern angefangen und dann und gemacht, wie wenn nichts geschehen wäre, und dadurch unglaublich gut stabilisiert. Beide Personen hatten eine große und gute Familie, die sie dann abgefangen hat und dafür gesorgt hat, dass sie nicht verkommen, ganz einfach. Okay? Weil das Entscheidende dabei ist, und das ist es eben, wenn so ein gigantischer Lebensbruch eintritt, dann müssen wirklich Leute vor Ort sein und dann muss es eine Dauerbegleitung geben. Im optimalen Fall ist eine Familie. Wenn es keine Familie ist, dann müssen soziale Institutionen eingreifen. Es gibt das. Okay, es gibt Leute, die sind hervorragend ausgebildet. Also ich habe jetzt das auch wieder gesehen, da ist jemand, der hat einmal sehr gut verdient und dann ist immer schwieriger geworden und die Person ist immer fahriger geworden und hat dann zum Herumschreien angefangen im Betrieb und so, und ist halt dann logischerweise, hat mir dann nahegelegt zu kündigen, weil das halt nicht gegangen ist. Das ist natürlich eine Erkrankung, das geht nicht. Und musste dann sehen, wie die Person also Schritt für Schritt herabsinkt, immer weniger Geld hat, immer größere Probleme hat. Das ist furchtbar schwierig, wenn man gewohnt ist, gut zu verdienen und plötzlich eigentlich nichts mehr hat. Und da hat sich aber dann auch über das Sozialamt eine Ebene gefunden. Ja, also das scheint stabil zu sein. Aber das sind Profis. Und solche Sachen müssen sein. Also zumindest in Österreich ist es so, jedes Spital muss auch eine Sozialabteilung haben. Die sind zunächst einmal dafür geschaffen worden, das ganz egozentrisch von der Krankenkasse, dass die Leute nicht so lang im Krankenhaus liegen bleiben, sondern dann eine Pflege zu Hause bekommen. Und das wird von diesen Sozialabteilungen organisiert. Aber die schauen auch, die sind sehr, sehr gut vernetzt. Also die schauen dann einfach auch hinein und können andere Institutionen wieder in Bewegung setzen und so weiter und so fort. Und ich weiß auch, dass viele Sozialarbeiter, die diesen furchtbar schweren Beruf haben, dann hochmotivierte Menschen sind und gerade in Krankheitsfällen wirklich für die Leute da sind, weil das ist jemand, der Hilfe vielleicht annimmt. Weil in dem das furchtbare Sozialarbeiter ist ja, dass er pausenlos mit Menschen zu tun hat, die keine Hilfe annehmen und dann noch herumwüten und schreien und schimpfen und sonst was. Okay, bei den großen Brüchen, gerade wenn es Krankheiten sind und der Mensch ist dann auch noch eingeschränkt, weil er halt auch krank ist und dann ist der Beruf weg, dann ist unter Umständen die Wohnung nicht mehr finanzierbar, dann kommt ich weiß nicht was dazu. Das können ganz banale Dinge sein, wie ich, das habe ich einmal miterlebt, ich habe gar nicht dran gedacht, es war eine Erkrankung einer Bekannten, die aber eh klar war, das ist in Griff gekriegt und so weiter und so fort. Aber die hat halt im dritten Stock gewohnt und sie war allen Ernstes nicht mehr imstande, mehr als 2 Kilo in die Wohnung hinaufzutragen. Das ist einfach nicht gegangen. Okay, das sind alles so Sachen, da muss man dran sein. Das kann man ganz leicht organisieren. Das können auch Kirchengemeinden ganz leicht organisieren, weil es immer ein paar Leute gibt, die sagen, jo, hab ja schon eine Zeit, dass die Trogener das haben. Kein Problem. Aber verstehen Sie, was tut man? Man schaut, dass jemand dahinter ist, der wirklich dran bleibt. Anders geht es nicht nach einem großen Bruch. Und das sage ich Ihnen auch. Also wenn Sie einmal so einen großen Lebensbruch erleben, und wir sind immer gewohnt, wir checken die meisten Sachen, deswegen haben wir noch keinen Lebensbruch. Der Lebensbruch zeichnet sich dadurch aus, dass man es nicht selber checken kann. Dann ist der entscheidende Punkt für eine Versorgung sorgen. Wenn Sie nicht dran sind, wenn Sie nicht in der Nähe wohnen, wenn Sie nicht verwandt sind, wenn Sie nicht vielleicht im gleichen Haus wohnen oder so irgendwas, also wirklich nahe dran sind, dann werden Sie nicht helfen können. Das Einzige, was Sie tun können, ist, das kann man sehr wohl bei Sozialinstitutionen, Sozialamt und wie das bei Ihnen auch immer heißen mag, ja, anrufen, im Spital anrufen, bei den diversen Krankenhilfsorganisationen anrufen und sagen, bitte, dort ist jemand, bitte schauen Sie dorthin. Das können Sie tun, aber wenn Sie nicht nahe genug dran sind, hat es keinen Sinn, es macht Sie fertig und es bringt dem Menschen nichts. Ich wollte sagen, und es ist einfach keine Schande, dass einem etwas im Leben zu viel wird, vielleicht sogar das Leben selbst. Das gehört dazu. Und es gibt einen uralten christlichen Spruch. Gott ehrt uns, dass er uns einen solchen Menschen anvertraut. Das braucht kein Menschen peinlich sein, wenn er Hilfe annimmt. Weil in Wirklichkeit ehrt man den Menschen, von dem man Hilfe annimmt. Gesegneten Abend uns allen.